ist interessant. Ja, das bekommt man nicht jeden Tag dann auch zu sehen.
Eine Woche, die lang war, hart war.
Musst du dir da einfach durchboxen. Und ich glaube, dass mir das vor allem als Mensch auch extrem viel geholfen hat.
Es ist nur mehr Knochen auf Knochen, da ist nichts mehr dazwischen.
Der Druck wird immer größer auf die Politik.
In den letzten 10 Minuten wird das natürlich dann hektisch spannend nochmal.
Wenn nicht so ganz freundschaftlich, immer in Erinnerung.
Gut, also wollen wir noch Namen nennen?
Nein.
Ich möchte mich bei allen Defensivspielern, die jahrelang hinter mir grätschen, rutschen, kämpfen haben müssen, möchte mich entschuldigen.
Was war?
Einen wunderbaren Abend, begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Talk und Tore. Schön, dass Sie Ihren Sonntagabend, der ja schon sehr fußballintensiv gewesen ist, mit uns ausklingen lassen. Wir wollen und dürfen in dieser Sendung auch wieder ein bisschen hinter die Kulissen blicken, wollen die Menschen kennenlernen, die hier bei uns zu Gast sind. Und ich freue mich sehr, Ihnen unsere heutigen beiden Gäste vorstellen zu dürfen. Auf der einen Seite den Manager der WSG Tirol, Stefan Köck.
Danke vielmals für die Einladung.
Direkt aus dem Stadion hierher gekommen. Die Mannschaft hatte gespielt gegen Rapid. Soeben werden wir alles aufarbeiten. Und dann freue ich mich auch sehr, dass Gerhard Missen heute zu Gast ist, Cheftrainer des GAK. Auch zum ersten Mal heute.
Ja, schönen guten Abend.
Genau, ich habe ja schon vorher, wir haben ein bisschen herumgespaßt und haben gesagt, beide Premierengäste gerne bei Ihnen. Weniger die Überraschung, nachdem der GAK nach 17 Jahren erstmals wieder in der Bundesliga ist. Bei Ihnen, Stefan, ist das natürlich ein Skandal.
Ja.
Unsererseits.
Ja. Nein, ich habe da in Silvi oft einmal geschickt. Silvi hat es, glaube ich, gut gemacht und hat die WSG sehr gut präsentiert. Hat sich eigentlich nie ergeben. Letztes Jahr war ich zwar dreimal eingeladen, da war es dann schwierig mit Termine zum Koordinieren, aber ich freue mich heute, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns auch sehr. Wie sehr freuen Sie sich, Gernot? Ist ja auch neu. Es gibt natürlich auch Medientermine in der zweiten Liga, aber es ist in der Bundesliga vermutlich doch ein bisschen anders.
Ja, freue mich sehr. Ist natürlich ein bisschen was anderes. Damals schon mit dem Auftaktpressekonferenz der Bundesliga und jetzt nach der dritten Runde das erste Mal da Kontora, ja, ist schon cool und was anderes.
Aber nicht nervös?
Nein.
Wir werden das schon machen. Stefan ist ja ein alter Hase. Ganz kurz noch zum Trainer. Der hat ja jetzt die Seiten gewechselt. Also er ist immer noch Trainer. gehört ja jetzt Peter Stöger, wenn man das so sagen darf. Sie haben auch mit ihm ein bisschen darüber diskutiert, wie er zu handeln ist. Wie macht er das als Analyse-Experte oder generell als Experte bei uns?
Ja, sehr authentisch, wie man kennt in Silbe, wie er es auch als Coach gemacht hat. Verstellt sich nicht. Ich habe jetzt die ersten 2 Auftritte von ihm verfolgt. Wie gesagt, macht es gut und authentisch.
Wie viel Kontakt besteht noch?
Wir telefonieren die Woche 2-3 Mal. Die Distanz ist zu groß, dass wir uns jetzt gesehen haben. Heute war er im Stadion, was mich sehr gefreut hat. Aber wir telefonieren 2-3 Mal die Woche.
Ja, weil Sie das wollen oder weil er das möchte?
Nein, es ist eigentlich gegenseitig. Er wünscht uns alles Gute. Ich wünsche ihm alles Gute für die Aufgabe. Wir telefonieren, analysieren Spiele. Er lebt mit der WSG nach wie vor mit. Und von daher freuen wir uns immer, wenn man sehen oder wenn man hören.
Ja, er hat ja auch zu uns gesagt, er muss immer aufpassen bei der Analyse, dass er da dann vielleicht nicht zu parteiisch wird, was die WSG betrifft. Was hat er denn heute für ein Spiel gesehen gegen Rapid?
Ich finde, dass er ein sehr intensives Spiel gesehen hat, dass er einen guten Auftritt der WSG Tirol gesehen hat, der was am Ende des Tages leider 0 Punkte gebracht hat, wo wir in der Offensive ja oft einmal zu harmlos waren, zu wenig scharf waren. Aber insgesamt habe ich schon einen sehr mutigen Auftritt gesehen und ich gehe davon aus, dass es in Silvia gefallen hat, bis aufs Ergebnis.
Ja, wir können uns die Tore, nämlich jene der Grün-Weißen, noch einmal ansehen, die dafür gesorgt haben, dass Rapid mit einem guten Gefühl jetzt auch wieder in diese Europacup-Woche geht. Die Grün-Weißen erwartet und dafür gesorgt hat, dass der eine oder andere WSG-Fan vielleicht ein wenig unglücklich ist. Aber Stefan Köck hat es ja erwähnt, die Leistung durchaus über weite Strecken ansprechend gewesen. Inwieweit gehen Sie auch nach dem Spiel schon mit dem neuen Trainer, mit dem aktuellen Trainer, mit Philipp Semlitsch in den Diskurs, in die Diskussion?
Wir haben danach 3-4 Minuten Zeit gehabt, dass wir eine Kurzanalyse machen. Er hat mich gefragt, wie ich das Spiel gesehen habe. Wir haben es zum Glück ähnlich gesehen, eben sprich, dass die Mannschaft alles gegeben hat, dass wir uns sehr gut und teuer verkauft haben, aber eben am Schluss trotzdem die 0 Punkte stehen, dass wir in der Offensive vielleicht etwas nachlegen müssen, vor allem ein bisschen mehr Nachdruck in die Aktionen setzen müssen.
Was bitter war am heutigen Abend ist, dass Sie 2 Spieler verletzt vorgeben mussten, gleich in der ersten Hälfte, nämlich mit Cipora und mit Hinterseher. Vor allem Hinterseher, der ja als die neue Führungspersönlichkeit, was jetzt auf der Spielerseite die Herren betrifft, gilt. Können Sie uns da updaten, wie wie schwerwiegend diese Verletzungen sind, wie lang die beiden fehlen werden, voraussichtlich?
Ich weiß jetzt noch nicht genau, beim Lukas Hinterseher schaut es nach einer Muskelverletzung aus. Wir hoffen natürlich, dass es keine arge Muskelverletzung ist, aber das wird sich morgen bei der Untersuchung beim Vereinsarzt zeigen. Und beim Lennart Cipora war es so, dass er im Rücken nicht einmal einen Schlag, sondern ohne Fremdeinwirkung im Rücken was gespürt hat und dann dementsprechend nicht sprinten hat können. Und daher hat der Trainer reagiert und hat mit dem Osarena noch ein Boba einen Ersatz gebracht.
Dann hoffen wir, dass es nicht allzu lang bei den beiden dauern wird. Es ist ja der Kader nicht allzu groß, fehlen ja auch noch der ein oder andere Spieler, da kommen wir dann später dazu. Gernot, vielleicht zu Ihnen, Sie haben bei uns am Nachmittag die Spiele beobachtet. Wie viel Zeit bleibt Ihnen grundsätzlich jetzt für jetzt nicht so klassische Gegneranalyse im Sinne von, dass ich mich jetzt hinsetze vom Fernseher und dann mal schaue, was die anderen so machen?
Na, schaut man natürlich schon an. Auch zu Hause, der Sohn ist brutaler Fußballfan, also da gibt es kein Spiel, was er nicht anschaut.
Und er schläft ja in Rot, glaube ich sogar, quasi, oder?
Ja, der wechselt schon die Form noch. Aber im Moment ist Rot sehr, sehr präsent. Man bekommt natürlich dann schon alles mit am Wochenende, ist ja der Job. Aber Gegneranalyse, ja, startet dann bei mir morgen, bei Wiener Listen schon heute.
Ja, bei Ihnen war es ja gestern so etwas, was sich die WSG heute gewünscht hätte, dass man nämlich noch zurückkommt in dieses Spiel. Einmal mehr, so wie auch am ersten Spieltag gegen Red Bull Salzburg 0-2 zurückgelegen. Und gestern hat es dann auch für das Remis gereicht. Wir können da auch noch einmal die Tore durchlaufen lassen, die dann vermutlich auch in Ihrer Videoanalyse dann vorkommen werden. Danach ist jetzt mehrfach eben dieser Begriff Comeback-Mannschaft gefallen. Ist das ein Begriff, wo Sie sagen, ja, das trifft auch zu und das ist auch ein Begriff, der mir gefällt? Oder sagen Sie, naja, lieber wäre es mir natürlich, wenn wir die Dinge früher für uns entscheiden könnten?
Natürlich würde es mich mal freuen, wenn wir in Führung gehen würden. Aber Comeback-Mannschaft, ja, da möchte ich weiter ausholen, weil das, man kennt jeder das Spiel in Dornbirn. Und wie die Mannschaft, wir gemeinsam, der Verein dort zurückgekommen sind, war schon das erste Comeback. Und auf dem Weg dorthin im letzten Jahr waren auch enge Spiele, wo wir einen Rückstand waren, die wir gedreht haben. Und ja, jetzt haben wir das zweimal in der Bundesliga bewiesen. Also wissen wir schon, dass wir auch in der Bundesliga Rückstände aufholen können. Das stimmt uns positiv für die Zukunft. Trotzdem wollen wir einmal in Führung auch gehen, weil dann glaube ich schon, dass mit unserer Stabilität, mit unserer Organisation in der Defensive dann schon viel mehr möglich ist für uns.
Trotzdem hat man ja nach drei Runden schon so ein erstes Gefühl, wie präsentieren wir uns, was geht vielleicht in der Bundesliga, wo sind wir am Ende des Tages einzuordnen. Wie sieht Ihr Fazit aus nach diesen ersten drei Runden?
Ja, definitiv, mich da den Vergleich zum letzten Jahr ziehen. Letztes Jahr im Frühjahr war nur mehr wichtig, Spiele zu gewinnen, egal mit welcher Leistung. Also es war keine Entwicklung mehr des Spiels. Und jetzt müssen wir das ja parallel sehen. Natürlich zählen die Ergebnisse im Fußball, aber auf der anderen Seite muss man auch die Ergebnisse oder das Spiel dann auch richtig einordnen. Was ein gutes Spiel, was ein schlechtes Spiel. Und wenn wir die letzten drei Spiele jetzt hernehmen, glaube ich, sage ich es ganz einfach, haben wir nichts mit Glück gemacht. Ja, also das 2-3 gegen Salzburg, da wäre mehr drin gewesen, dann das 0-0 gegen WSG, wo wir dann zweite Halbzeit unser Spiel mehr am Platz gebracht haben, wo wir auch dem Lucky Punch näher waren. Und dann gestern, ja, ich denke, wenn das Spiel noch ein bisschen länger geht, gewinnen wir es.
Sehen Sie das auch so, dass grundsätzlich vielleicht der GAK den Sieg da mehr verdient hätte
am letztes Dibble, Wochenende? Ich habe so gesehen, dass wir in der ersten Halbzeit vielleicht mehr die Nuance besser waren. In der zweiten Hälfte der GAK etwas dominanter war. Am Ende des Tages glaube ich, dass es gerecht ist. Aber er hat ja auch von einem Lucky Punch gesprochen und den hätten ja wir uns auch gewünscht.
Ja, aber weil Sie jetzt so viel in der Vergangenheit gekramt haben, Gernot, möchte ich das auch noch ganz kurz tun. Was die Mannschaft ja nicht gewohnt war in dieser letzten Saison, ist das Verlieren. Ich glaube, es waren drei Niederlagen über die Saison gesehen. In der zweiten Liga haben Sie ein bisschen, ich möchte nicht sagen die Angst, aber zumindest einen Hintergedanken gehabt, dass auch das vielleicht spannend werden kann. Okay, wie gehen wir eben mit Rückschlägen um? Wie gehen wir damit um, wenn dann vielleicht auch mal so eine Serie kommt an Niederlagen?
Definitiv. Also wir haben uns damit schon beschäftigt. Wir haben einen Teampsychologen, den ich da gebeten habe, kurz mit der Mannschaft das eine halbe Stunde zu erarbeiten, weil es ist definitiv so. Wir haben dreimal verloren, ja, und wir haben noch nie zweimal hintereinander verloren in den letzten zweieinhalb Jahren. Das ist ja eine unglaubliche Statistik. Und das haben wir schon gewusst, dass das Neuland wird. Und wie geht jeder einzelne Spieler damit um? Wie gehen wir im Trainerteam damit um? Wie geht der Verein um? Aber im Endeffekt, ja, waren wir jetzt in der Situation noch nicht so oft. Deswegen, ja, weil es ist definitiv schon dann glaube ich, ein Prozess, dann mit Niederlagen umgehen zu können.
Der Psychologe, den Sie erwähnt haben, ist das etwas, das Sie dann eben punktuell einsetzen als Trainer, wenn Sie eben das Gefühl haben, okay, jetzt ist eben ein Moment da, wo das der Mannschaft in welchem Bereich auch immer helfen könnte? Oder begleitet der die Mannschaft die ganze Saison über?
Nein, der, der Hauptschwerpunkt ist schon, dass er mit den einzelnen Spielern arbeitet und mit mir Rücksprache halt, wie er was sieht, wie ich was sehe. Das ist dann schon spannend, wenn man auch dann den Einblick von ja, richtigen Experten bekommt. Aber es soll nicht das regelmäßig sein, dass ich Woche für Woche den Team ja, Mentaltrainer hole. Aber wir haben schon im Vorfeld die eine oder andere Sache erarbeitet, was mir wichtig war im Hinblick eben auf die Statistik. 3 Niederlagen in über einem Jahr ist ja dann aber eine andere Welt wahrscheinlich.
Eine Vorgabe für die Bundesliga. Ja. Mentaltrainer in irgendeiner Art und Weise gibt es in Tirol auch bei der WSG?
Bei der WSG gibt es auch, aber jetzt nicht bei uns als Angestellter, sondern die Spieler. Ich weiß, viele Spieler nützen es. Ich glaube, dass der Spieler eben individuell zu betrachten ist. Manche wollen es haben, die nützen es und manche wollen es nicht und gehen ihren eigenen Weg, beziehungsweise da genügt der Trainer als Psychologe und das Trainerteam.
Jetzt ist es ja so, die WSG, Sie sind ja schon so etwas wie ein alter Hase im Job als Manager. 10-jähriges Jubiläum, ich glaube, vor 12 Jahren bei der WSB begonnen und jetzt 10 Jahre aber in dieser Funktion.
Nein,
als Manager.
Nicht ganz richtig. Ich bin jetzt 20 Jahre bei dem Verein und bin seit 10 Jahren als Sportmanager tätig. Ja.
Also auf jeden Fall eine lange Zeit.
Ja, absolut.
Das heißt, Sie kennen natürlich die ganzen Abläufe und die Mannschaft kennt jetzt auch mittlerweile schon die höchste Spielklasse, 6 Saisonen in Folge, aber hat man trotzdem noch Erinnerungen, wie das eben damals war, als man aufgestiegen ist, welche Erkenntnisse da auch in den ersten Wochen gekommen sind, was vielleicht auch Hürden und Hindernisse gewesen sind?
Ja, da habe ich noch gute Erinnerungen. Ich kann mich erinnern, dass man nach dem Aufstieg gleich das erste Heimspiel gehabt hat gegen Austria Wien. Da war richtig Euphorie drinnen. Wir haben das Spiel gewinnen können, haben uns dann ein paar Runden relativ gut geschlagen und leider Gottes am Ende des Tages wären wir dann abgestiegen, wenn diese Causa Mattersburg nicht aufgepoppt wäre. Und ja, es waren viele gute Sachen dabei, viele Höhen dabei, vor allem im Verlauf der Herbstsaison. Aber im Frühjahr haben wir dann Tribut zollt und haben am Ende des Tages, wären wir sportlich den Gang in die zweite Liga wieder angetreten und das ist eben, wie gesagt, eine negative Erinnerung.
Und trotzdem war es jetzt was Neues dieses Jahr, die Saison insofern, dass nach einer Ära Thomas Hieberberger ein neuer Trainer da ist, der auch Dinge verändert hat, sowohl taktisch als auch vermutlich auch in der Herangehensweise, wie er mit der Mannschaft umgeht. Was waren für Sie, wenn ich jetzt sage, Sie müssen mal jetzt 3 Punkte nennen, die die wesentlichen Veränderungen waren, die 3, die da aufgelistet werden würden?
Nein, ich wollte gar keinen Trainer haben, der was jetzt große Veränderungen herbeiführt. Mir war wichtig, dass der Trainer, der zur WSG kommt, zu dem Club passt, weil ich glaube, der Club speziell ist, positiv wie negativ. Wir haben ein kleines Budget, wir sind jetzt nicht unbedingt, dass wir sagen, wir haben jetzt ein riesengroßes Zuschauerinteresse, ist glaube ich auch bekannt. Und von daher muss ein Trainer eben zur WSG passen und das war mir wichtig. Dann ist mir auch wichtig, immer die menschliche Komponente, auch bei aller Professionalität, finde ich das extrem wichtig, auch im Profisport. Und diese Punkte erfüllt der Philipp. Und ich glaube, da ähnelt er sich auch mit dem Silvi sehr.
Trotzdem hat er selbst ja gemeint, als er dann gegangen ist und für sich den Schlussstrich gezogen hat, er glaubt, dass es auch für die WSG ganz wichtig ist, dass da mal ein neuer Impuls am Trainersessel zu spüren, zu sehen ist. Jetzt nach 3 Runden in der Bundesliga, einem Testspiel gegen die Bayern, einer ersten Cup-Runde, sehen Sie das auch so? Hat er da recht gehabt?
Der Silvi hat da absolut recht gehabt. Es ist, glaube ich, in ganz Österreich bekannt, dass wir ein sehr gutes Verhältnis gehabt haben, über Sportliche hinaus richtige Freunde geworden sein. Ich glaube, dass er einen guten Zeitpunkt gewählt hat. Er hat mit dem Verein irrsinnige Erfolge gefeiert. Er hat sich in die Geschichtsbücher der WSG verewigt. Aber er hat selber gespürt und ich bin da voll bei ihm. Habe ich mal gesagt, ich finde es extrem konsequent, diesen Schritt, was er gegangen ist, dass er sagt, okay, der Verein braucht was Neues und ich brauche was Neues. Und von daher war mir immer das Recht. Ich habe immer gesagt, ich will nie in die Situation kommen, ich sage, ich muss mich von Silvi trennen, nicht ich persönlich, sondern der Club muss sich von Silvi trennen, sondern das, was man sagt, okay, er kann sich verbessern oder er kann was anderes machen.
Wie war es, Gernot, für Sie von außen zu beobachten? Wie gesagt, WSG und Thomas Silberberger, das schien ja quasi untrennbar. Jetzt haben Sie es am vergangenen Wochenende auch erlebt, wie sich das dann anfühlt als Gegner, wenn da jetzt jemand anderer mit Philipp Semmelsch, den Sie ja auch sehr gut kennen, mit dem Sie immer wieder einander begegnet man natürlich im Zuge der Jahre. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, vielleicht dazu zum Sagen, Silvi und WSG ist die ähnliche Geschichte wie ich und der Philipp. Wir begegnen uns ja auch schon seit 5-6 Jahren jedes Jahr. Nein, wie gesagt, es ist dann schon immer beeindruckend von außen zu sehen, dass ein Verein so lange an einem Trainer festhält, weil es ist ja in der heutigen Zeit ja nicht mehr normal, dass das so lange geht. Auch wenn ein Trainer Erfolg hat, passiert es ja schon, dass er gehen muss, weil andere Ideen dahinter stehen. Nein, das war schon beeindruckend, aber der Silvi war dann weg und das hat mir der Philipp wieder getroffen und das war dann auch schön, ihn da in der Bundesliga unseren parallelen Weg, den wir gemeinsam gegangen sind, dann ja zu sehen.
Haben Sie sich vielleicht sogar in dieser Entscheidungsphase, wo es darum ging, dass ob er zur WSG geht oder nicht, ausgetauscht? Oder hat er vielleicht, wenn Sie sagen, da ist durchaus enger Kontakt da, man begegnet einander immer wieder?
Nein, so eng ist der Kontakt nicht. Also wenn wir uns sehen, dann...
Dann grüßt man sich.
Nein, wir freuen uns und haben schon, wir reden dann schon Themen wie mit anderen, anders wie mit anderen Trainern, aber so einen persönlichen Kontakt haben wir noch nicht.
Inwieweit ist das aber grundsätzlich planbar? Also Thomas Silberberger wird vielleicht damals auch nicht zur WSG gegangen sein und so, und dort bleibe ich jetzt die nächsten 10 Jahre. Sie haben es in ein bisschen anderer Form ja beim WRC erlebt. Dort waren Sie 14 Jahre in den unterschiedlichsten Funktionen. Plant man so etwas oder passiert das am Ende des Tages, weil es dann einfach passt für alle Beteiligten und stimmig ist?
Nein, ich glaube, dass man im Fußball das nicht planen kann. Ja, also es hat dann beim WRC richtig gut gepasst in jeder Funktion, die ich dort war. Ja, haben wir nach 14 Jahren, ja, ein anderes Angebot bekommen und das passt dann auch so, wie es ist, aber die Zeit beim WRC, mich darf keinen Fall missen.
Was hat Sie bei diesem anderen Angebot, und da redet man dann eben von der Position, wo Sie jetzt sind beim GRK, 2021, Ende 2021, dort begonnen, was hat Sie da besonders gereizt?
Ja, es war dann schon so, dass ich immer gesagt habe, ich möchte Trainer werden, ja, habe die Pro-Lizenz gemacht und habe die gar nicht dazu mit einem großen Hintergedanken gemacht, ja, weil das Ziel jetzt demnächst Trainer zu sein, war dann noch gar nicht so im Kopf. Aber dann ist der Anruf gekommen vom Didi Elfsnig. Wir haben uns dann getroffen und ja, ich habe dann schon gemerkt, dass das zwischen uns von Anfang an gut passt. Ja, und dann war es halt der Schritt, den ich dann gegangen bin, der im ersten Moment vielleicht nicht einfach war. Aber wie man sieht, ja, war es absolut der Richtige.
Dennoch, wir sehen hinten ein paar Bilder aus dieser Zeit, eben beim WRC da als aktiver Spieler. Das heißt, ein bisschen, natürlich als Kärntner wird das Herz vermutlich dort auch noch sein. Gab es eigentlich Zwiegespräche mit dem Ehepaar Riegler, das vielleicht gesagt haben, aber du Gernot, irgendwann, jetzt nachdem du beim GRK quasi die ersten Erfahrungen mit einer Profimannschaft machst, kommst du dann wieder zu uns zurück?
Nein, also sowas nicht, aber wir haben uns natürlich, sowohl mit dem Dietmar als auch mit der Waltraud den Schritt besprochen. Ja, und es ist halt dann einfach so gewesen.
Ich habe ja ein Interview gelesen, das Sie mal gegeben haben. Da haben Sie gesagt, diese Trainerkarriere, viele Außenstehende, die Sie vielleicht auch nicht so gut kennen, mögen ja vielleicht sagen, ja, das war ja vorgezeichnet aufgrund Ihres Papas, Kurt Messner, der ja auch über viele Jahre Trainer war, Spital vor 40 Jahren damals in die Bundesliga geführt hat. Sie haben es für sich aber eigentlich so definiert, dass Sie da, und das hat man jetzt ein bisschen ja durchgehört, finde ich, hineingestolpert sind. Definieren Sie einmal dieses hineingestolpert.
Ja, hineingestolpert, das war schon einmal das Ziel, Trainer zu werden, aber jetzt, ich habe nicht großartig geträumt von Bundesliga oder mehr. Ja, also im Endeffekt ist Fußball mein Leben. Ja, war als Spieler dann gerne Fußballer, habe dann beim WRC die Chance gekriegt, in der Trainerfunktion oder in der Akademie die Trainerfunktion auszuüben, dann in Akademieleiter. Und es ist einfach dann so passiert. Ja, die UEFA Pro-Lizenz haben mich beworben und haben nicht gedacht, dass ich beim ersten Mal rankomme. Ja. Und das ist auch passiert und habe es dann, glaube ich, auch so richtig gut abgeschlossen. Ja. Und dann sind die dieser Anruf gekommen. Also es ist alles so nicht geplant. Ja, es läuft, es läuft. Und deswegen möchte ich jetzt großartig weiterschauen. Ich möchte mit dem GRK in der Bundesliga gut ankommen, gut performen. Ja, und dann schauen wir, das habe ich schon gesagt, was mich dann hinstolpern lässt.
Gibt es Vorbilder grundsätzlich, was das Trainerdasein betrifft?
Nein, Vorbilder gibt's nicht. Man schaut sich schon vom einen oder anderen was ab. Ich denke, die Frage zielt wahrscheinlich ein bisschen auf Lennart Pielitzer ab, mit dem ich ja ein richtig gutes Trainer-Spieler-Verhältnis gehabt habe und der das eine oder andere Mal schon gesagt hat, dass er sich mir als Trainer vorstellen kann, dass ich das gut machen würde. Ja, und das ist dann so, Vorbild möchte ich nicht sagen, aber in die Richtung habe ich meine größten Erfolge als Spieler gehabt und da nimmt man dann sehr viel mit und das eine oder andere habe ich da sicher mitgenommen, aber vom Vorbild möchte ich in dem Zusammenhang nicht sprechen.
Aber ist da noch ein regelmäßiger Austausch da?
Es kommt auch, wenn man regelmäßig definiert. Ja. Also, ja, schon das eine oder andere Mal, aber von regelmäßig, denke ich, jetzt ist es einmal die Woche, jetzt ist es nicht. Aber so 2-3 Mal im Jahr, da hört man schon, wenn ich mal eine Frage habe oder er mir dann schreibt. Aber so regelmäßig ist es nicht mehr.
Aber Sie haben ja gesagt, Fußball ist Ihr Leben. Der Sohn lebt das auch nach. Und Sie haben ja, also Ihre Eltern oder Ihr Papa in erster Ehe hat ja 2 Brüder. Einer davon ist auch Trainer bei Red Star Benzing. Inwieweit ist da auch nur Fußball das Thema? Wie oft telefoniert man da?
Da sind wir faul, muss ich sagen. Ja, also es ist, wir haben mal eine Familien-WhatsApp-Gruppe, aber dass wir regelmäßig telefonieren, es ist dann so wie unter Geschwistern, wenn man Hilfe braucht oder wenn man was wissen will, dann telefoniert man. Aber das, ja, es ist nicht in die Wiege gelegt worden, da in der Familie richtig regelmäßig Kontakt zu halten. Begleitet und Fußball begleitet uns halt dann schon von klein auf. Der Papa, wie gesagt, war Trainer, die Mama ist dann früh verstorben. Also wir haben die Kindheit dann wirklich nur am Fußballplatz verbracht. Und ja, der andere Bruder ist ein riesiger Fußballfan. Er hat im Nationalteam einen Fanclub gegründet mit seinen Freunden, ist bei jedem Nationalteamspiel. Martin, ja, also wir sind schon alle drei dem Fußball verfangen, sage ich mal so.
Dann, damit Sie den Bruder wieder mal hören und sehen, haben wir uns mit ihm getroffen. Jenny Bosch hat das für uns gemacht. Wie gesagt, ist ja auch im Trainergeschäft tätig in der Wiener Stadtliga, Trainer von Red Star Penzing, und hat uns eben über die Kindheit, die Gernot ja jetzt auch schon angesprochen hat, ein bisschen etwas erzählt.
Es ist schon... ja, also keine normale Kindheit. Man muss dazu sagen, dass die Mutter ja verstorben ist, als wir sehr klein waren. Also ich war damals 4, meine Brüder waren 8 und 9. Insofern habe ich als 4-Jähriger noch relativ weniger Erinnerungen an meine Mutter und dann auch an die Zeit danach. Wir besprechen das eigentlich sehr, sehr wenig. Ja, das wird wenig darüber gesprochen. Das kann ich mir nur erinnern, wo es unser Vater erzählt hat. Und das war in Rubin am Meer. Und ich weiß auch noch, dass ich das damals nicht verstanden habe. Also meine Brüder haben angefangen zu weinen sofort und ich bin da gesessen, quasi ohne Rührung, weil ich einfach nicht verstanden habe, was das jetzt wirklich bedeutet. Wenn man halt das weiß und den Leuten zuhört, die da natürlich enger dabei waren und schon mehr Erinnerungen haben, war das sicher eine sehr schwierige Zeit, speziell also natürlich für uns Kinder, für unseren Vater natürlich, aber natürlich auch, wenn wir jetzt da sind, für Gernot, weil er einfach der Älteste von uns drei waren und sicher teilweise auch ein bisschen eine Mutterrolle übernehmen hat müssen. Wenn wir dann zu Hause waren zu dritt, ja, dass er der Älteste war und einfach der Aufpasser, ja. Mein Vater war ja Volksschuldirektor und eben Fußballtrainer, auch in der Bundesliga, und war eben natürlich oft am Abend nicht zu Hause. Und da war er gerne dann eben schon der, der einfach die Verantwortung am Ende gehabt hat. Und das ist natürlich schon etwas, was einen Menschen sehr prägt natürlich. Also wenn man ohne Mutter aufwächst, mehr oder weniger, und dann selbst so in die Verantwortung genommen wird, das prägt einen Menschen dann sehr. Ja, als der Vater verstorben ist, das war 2016. Es war ja auch schon absehbar, muss man sagen. Das war jetzt schon über Jahre absehbar. War natürlich dann die Nachricht selbst trotzdem ein Schock. Wir sind dann alle aus allen Himmelsrichtungen im Spital, in der Heimatstadt, zusammengekommen. Mein Vater war ein absoluter Familienmensch, das war ihm extrem wichtig immer, und das haben wir auch versucht oder machen wir auch so, dass wir es einfach, diesen Gedanken einfach sehr hoch halten. Ich glaube, er wäre wahnsinnig stolz gewesen, ja, dass er das geschafft hat, weil er gerne wirklich sein ganzes Leben eigentlich darauf hingearbeitet hat. Zuerst als Spieler, also ihn halt oft mit Verletzungen zu kämpfen hatte und also nicht ganz seine Ziele sicher nicht alle erreichen konnte, aber jetzt als Trainer einen guten Einstieg geschafft hat mit seiner ersten Probstation mit dem GAK. Also der Vater wäre sicher sehr stolz auf ihn. Generell kann ich, glaube ich, für uns Burschen sprechen, dass es uns nichts leicht aus der Bahn wirft. Ja, ich glaube, wir haben schon sehr viel mitmachen müssen und deswegen sind wir, glaube ich, ziemlich stabil im Leben. Wir sind, glaube ich, auch nicht so emotional wie andere Menschen vielleicht. Ja, wir sind eher, also man sieht es auch von Gernot auf der Linie, wenn er coacht, oder er ist eigentlich immer in sich gekehrt oder in sich geruht. Es ist zwar so, dass er sicher auch drinnen in sich seine Gefühle hat, aber nach außen hin zeigt er das wenig. Ja. Das ist etwas, was uns sicher auch verbindet. Das geht mir genau gleich so, und dass wir eher uns nicht von Emotionen leiten lassen, sondern eher immer das große Ganze versuchen zu beurteilen.
Ja, gerne. Und so war der Bruder Gemmens, der ein bisschen was erzählt hat. Er hat gesagt, der Papa, der wäre sicher sehr stolz. Es war ja auch sehr schön, dass das genau 40 Jahre her war, dass ihm das gelungen ist und dann Ihnen. Tut es Ihnen leid, dass er das jetzt leider alles nicht mehr sehen kann, was Sie dann schlussendlich geschaffen haben?
Ja, ist schwer zu beantworten, aber wahrscheinlich hätte es uns dann noch wahrscheinlich mehr verbunden, als was man mit einer Vater-Sohn-Beziehung hat. Ja.
Die Ruhe hat er auch erwähnt. Es bringt sie so schnell nichts aus der Ruhe, wirft sie nichts aus der Bahn. Sagen Sie, ja, das ist eben, weil ich ganz andere Dinge erlebt habe in meiner Kindheit, und dann ärgere ich mich halt nicht jetzt, ob jetzt 3 Punkte oder ein Punkt, ob es jetzt weiterkommt oder nicht.
Das geht gar nicht ums Gewinnen oder Nicht-Gewinnen, 3 Punkte oder ein Punkt. Ich glaube, also der Clemens hat gesagt, dass dann schwierig ist, richtig Emotionen zu zeigen, wenn man als Kind dann nochmal funktionieren muss. Es waren dann schon so Abende, die schon schwierig waren. Oder Papa hat gesagt, er ist um 10 Uhr daheim und der ist nicht gekommen um 10 Uhr, da machst du halt Gedanken. Ja, aber das Emotionale, glaube ich, das ist dann in der Kindheit passiert. Ja. Aber es heißt nicht so, dass ich mich nicht freue oder dass ich mich nicht ärgere. Also es gibt schon Menschen, die dann schon meine Emotionen erkennen. Es ist meine Frau, vor allem mein Co-Trainer, die dann genau wissen, wie sie mir ausschaut. Aber das ist halt auch, glaube ich, meine große Stärke, dass ich analytisch bin, dass ich ruhig bin, dass ich der Mannschaft vertraue. Ja, und das, glaube ich, hat jeder Mensch so seine Eigenschaften. Und das ist halt meine, die, glaube ich, aber auf der einen Seite eine große Stärke ist.
Ja, und dass Sie ja vielleicht auch, und das hat der Bruder auch gesagt, Sie mussten ja dann so etwas auch wie eine Vaterrolle einnehmen für die zwei Brüder, die ja auch noch wesentlich jünger waren als Sie, weil eben der Papa ja auch arbeiten gegangen ist. Das heißt, wenn man Sie jetzt als Trainer dann auch beschreibt, würden Sie schon auch sagen, dass Sie da vielleicht auch dieses Väterliche dann haben, eben weil das auch aus der Kindheit geprägt hat?
Definitiv, ja. Also es ist schon so, dass du, wenn du früh Verantwortung übernehmen musst für zwei Kinder, ja, dass das dir bleibt. Und ich denke dann schon, dass das auch wieder eine große Stärke ist, dass ich versuche, die Mannschaft so zu führen, ja, dass nicht jedem alles passt, aber dass es eine Gemeinschaft ist und eine Harmonie, weil ich denke, mit Harmonie und einer Gemeinschaft kann man viel mehr erreichen wie bei einem zerstrittenen Haufen.
Stefan, jetzt ist es ja so, der GRK ist ja ein sehr emotionaler Verein mit einer großen Fanbase, wie man im Neudeutschen sagen würde. Hat da vielleicht auch Didi Elsneck als sportlicher Leiter auch ganz bewusst sich damals für Gernot Messner entschieden, weil er sagt, okay, der ist die Ruhe, trägt die Ruhe in sich, das ist vielleicht bei diesem doch impulsiven Umfeld, das es da gibt, dann genau der richtige Trainer. Denkt man so dann auch als sportlicher Leiter zum Teil?
Ich kann mir es gut vorstellen, am Ende des Tages hat er sich auf alle Fälle richtig entschieden, weil er ist mit dem GRK aufgestiegen und ist ja äußerst erfolgreich, was die Hintergründe waren, aber kann ich es nicht genau beurteilen, aber natürlich geht man auf Menschen ein, was dahinter steht, nicht nur Trainer, für was möchte der Trainer stehen, für welche Spielphilosophie, sondern wie dick der Trainer, welche Klarheit hat er, was lebt bei der Mannschaft vor, wie führt er die Jungs, und deswegen glaube ich schon, dass es mit eingeflossen ist.
Ja, Didi Elsneck, den haben wir natürlich auch befragt, wie so die Zusammenarbeit zwischen Ihnen beiden ist, was die auch ausmacht, ob man sich vielleicht sogar manchmal reibt, was auch Sie ausmacht. Da wollen wir mal gemeinsam reinhören, was er gesagt hat, Ihr Chef.
Ich habe den Gernot ab dem ersten Tag extrem schätzen gelernt, vor allem natürlich seine Persönlichkeit, sein Charakter. Also sehr, sehr ruhiger Mitmensch, sehr bedacht, bringt sehr viel Demut auch in den Alltag bei uns und kann nur Positives über ihn berichten, ist ein absoluter Fachmann, natürlich sehr wichtig auch im Profigeschäft, aber nicht weniger wichtig auch seine Menschlichkeit, seine menschliche Komponente, die er tagtäglich einbringt.
Also ausschließlich positiv, der Chef gesprochen. Das ist nämlich auch ganz schön zu hören, vor allem, weil das Menschliche herausgekommen ist. Gibt es trotzdem, würden Sie auch sagen, zu all dem, was sich perfekt ergänzt, offensichtlich auch Reibungspunkte?
Schwierig. Im Endeffekt tickt man über Fußball mal relativ gleich. Wir sind sehr bedacht auf einer guten Organisation, auf Prinzipien am Platz. Und das hat der Didi halt in Italien mitgekriegt. Ja, deswegen hat das vom ersten Gespräch an habe ich gemerkt, es passt richtig gut, weil wir haben 2,5 Stunden geredet über Fußball, auch gleich über private Themen. Deswegen verstehen wir uns recht gut. Reibungspunkte gibt sicher den einen oder anderen, aber wie ich es alle schon jetzt mitkriegt habe, ist es bei mir dann, dauert es einmal länger, dass ich mit Emotionen dann rauskomme. Ich kann schon sagen, wenn ich überzeugt bin von was mich richtig stört, aber ich bin keiner, der auf Reibung und jetzt Konflikte aus ist.
Waren Sie, und das haben Sie ja schon erwähnt, letztes Jahr war das ja sehr bitter, dass man es dann am letzten Tag nicht geschafft hat mit dem Aufstieg. Da hätten ja vielleicht so manche gesagt, so manchen sportlichen Leiter, okay, jetzt hauen wir alles über den Haufen, sehr vereinfacht und kritisch gesagt, und probieren es mit einem anderen, weil dem, und in dem Fall Ihnen, ist es ja nicht gelungen. Wie war die Situation damals? Hat er jemals an Ihnen gezweifelt? Haben Sie sich vielleicht Gedanken gemacht, okay, das könnte jetzt vielleicht eng werden und jetzt machen Sie es vielleicht doch anders?
Also ich glaube nicht, dass er an mir gezweifelt hat, das glaube ich nicht. Ich habe dann schon den einen oder anderen Tag gebraucht, dass es halt dann im letzten Moment nicht funktioniert hat. Aber ja, am dritten Tag bin ich aufgestanden und hab zu ihm gesagt, wir machen das weiter. Ja, und die Story kennt man noch nicht.
Ja, und jetzt haben Sie auch in einer ersten Antwort gesagt, es ist ja gar nicht so üblich, dass man an Trainern festhält. War, glaube ich, eher, als wir über Thomas Hübiger gesprochen haben. Ich meine, es ist ja nicht so, Stefan, dass es nicht bei der WSG die eine oder andere Situation gegeben hätte, wo vielleicht, wenn es jetzt nicht die WSG und nicht Tirol gewesen wäre, auch mit der Präsidentin im Hintergrund, manche gesagt hätten, so, und jetzt versuchen wir mal was Neues und jetzt setzen wir einen neuen Impuls. Lag Ihnen das immer völlig fern, weil Sie eben sagen, mir geht das auch auf die Nerven, dass sehr oft der Trainer das erste Opfer ist?
Absolut. Was ich schon sagen muss, ist natürlich, dass da die Präsidentin federführend ist, weil wenn ich einen Vorgesetzten habe, der was sagt, die nächsten zwei Spiele braucht 6 Punkte, sonst fliegst du oder sonst müssen wir den Trainer opfern, dann tue ich mich schwer, mich vor der Kamera zu positionieren und sagen, ich stehe hinter dem Trainer. Von daher ist die WSG so schon seit Jahren und fast schon Jahrzehnten so gestrickt. Und ich persönlich finde das sehr, sehr gut, weil man sieht ja, dass immer neue Trainer, neue Besen nicht immer besser können müssen. Und ich glaube, dass es wie das Leben ist, dass man einmal durch dick und dünn geht. Also da gibt es nicht immer nur gute Phasen und erfolgreiche Phasen, sondern gerade in der schlechten Phase muss man zusammenheben und muss man Ruhe behalten. Und in unserem Fall hat sich das in den letzten Jahren sehr gut bewährt. Und ich hoffe, dass das auch jetzt mit Philipp so weitergeht.
Was macht für Sie ganz grundsätzlich eine gute Beziehung zwischen Trainer und sportlichen Leiter aus? Also muss das ganz klar getrennt sein, wer welchen Aufgabenbereich hat? So war es ja, glaube ich, die letzten 10 Jahre eher nicht. Jetzt vielleicht ein bisschen anders. Also wie würden Sie das beschreiben?
Es muss nicht unbedingt getrennt sein. Natürlich hat jeder seinen Bereich, für den was er verantwortlich ist. Aber ich habe noch keinen Spieler geholt, wo der Trainer nicht involviert war, weil ich der Meinung bin, der Trainer muss ja mit dem Material arbeiten. Und von daher ist natürlich schon wichtig, dass er enge Verbindung ist, dass er guter Austausch zwischen Trainer und Sportdirektor ist. Und das war eben bei uns bis zum heutigen Tag zum Glück so der Fall. Und ich kann jetzt auch schon berichten, die letzten 2 Monate mit Philipp geht es genauso weiter, wie es mit Silvi war. Wir sehen uns mehrmals täglich, ich schaue mal Trainings an, er kommt zu mir in die Geschäftsstelle, wir haben sehr, sehr kurze Wege zum Glück bei uns in der Anlage und von daher tauscht man sich aus über neue Spieler, was kann man verbessern. Auch der Trainer kommt immer wieder mit Wünschen. Nach der ersten Runde in Alltag hat er mir den Wunsch über das Kai ausrichten lassen, da habe ich nachher im Bus ein bisschen gelacht gehabt, deswegen richte ich ihm jetzt auch schöne Grüße aus und sage, er soll mir einfach vertrauen, wir werden schon was machen noch, weil ich gehe davon aus, dass sie im Bus sitzen und die Sendung jetzt natürlich schauen. Man tauscht sich regelmäßig aus. Also es vergeht kein Tag, wo wir nicht telefonieren oder zumindest uns 1-2 Mal absprechen.
Wie viele Wünsche haben Sie, Didi Elsnig, mitgegeben, was jetzt eben das Abenteuer Bundesliga betroffen hat? Oder möchten Sie ihm noch welche ausrichten? Transferfenster ist ja noch ein bisschen offen.
Nein, das passt richtig gut. Wir haben einen richtig guten Kader, ja, wo wir überzeugt sind, dass wir mit dem Kader bestehen können. Habe ich heute nichts zum Ausrichten.
Heute nicht, aber die sind ja noch ein paar Runden bis 6. September. Schauen wir mal, was noch kommt. Sie haben die Italien-Verbundenheit von Didi Elsnig erwähnt, nachdem er dort natürlich gespielt hat. Und das kommt bei ihm natürlich bei der Art und Weise, wie er seine Mannschaft gerne spielen sehen würde, durch. Inwieweit haben Sie sich im Sommer auch zusammengesetzt, Sie beide, und gesagt, okay, wie müssen wir jetzt dieses Abenteuer Bundesliga angehen? Wir haben es erwähnt, in der zweiten Liga hat man alles gewonnen. Es gab auch schon Mannschaften vor Ihnen, Aufsteiger vor Ihnen, die haben dann versucht, in den ersten Runden alles so zu machen wie in der zweiten Liga. Mit lieben Grüßen an die Blau-Weiß-Linz-Fans. Ich hoffe, Sie nehmen es mir jetzt nicht übel. Und das ist dann eher schief gegangen. Also inwieweit war das Thema?
Ja, genau, das war das Beispiel, was wir hergenommen haben. Ja, ich denke, dass die zweite Liga in Österreich eine brutale Umschaltliga ist, dass man mit Zielstrebigkeit zum Tor, zweite Bälle, dass man da Meister werden kann. Das hat man ja bei uns gesehen, sieht man auch bei Ried, die zielstrebig nach vorne spielen. Blau-Weiß-Linz im Jahr vor uns, die das richtig durchgezogen haben. Und Blau-Weiß-Linz wollte das ja dann auch in der Bundesliga so machen. Und dann hat man einfach gesehen, dass das nicht funktioniert. Und das war genau unsere Herangehensweise, dass wir unser Spiel ein bisschen verändern müssen, dass wir Ballbesitzphasen brauchen, dass wir uns erholen können. Weil diese Intensität, die können wir nicht gehen, weil wir sind dann zweite Liga gegen Bundesliga, da gibt es ja schon einen Unterschied. Und deswegen war das auch dann das große Thema in der Vorbereitung, dass wir Ballbesitzphasen brauchen werden, dass wir dem Positionsspiel besser werden müssen. Ja, und wir haben dann auch die Zeit genützt, mit Dreierkette zu probieren, weil in den Cupspielen gegen Sturm Graz haben wir Dreierkette ohne Training gespielt, weil unsere Abwehrprinzipien die Mannschaft schon so verinnerlicht hat, dass wir ihnen das zugetraut haben und das richtig gut gemacht haben. Ja, und man hat auch gesehen, so wie gestern, zweite Halbzeit, wo dann Blau-Weiß Linz wirklich tief verteidigt, haben wir das richtig gut mit einem Positionsspiel geschafft, dass wir noch den Ausgleich erzielt haben.
Ja, und Sie haben ja eben auch gestern dann reagiert und da umgestellt, diese Flexibilität. Ist das für Sie neben der Qualität der Spieler jetzt auch das höchste Gut, dass Sie sagen, okay, wir sind so flexibel, dass ich eben sehe, mit der Idee, mit der wir reingegangen sind, das funktioniert jetzt nicht so gut und dann habe ich, aber vor allem auch die Mannschaft, die Fähigkeit, im Zuge des Spiels zu reagieren?
Genau, das war ja die Analyse oder dann für die Vorbereitung, dass wir flexibler sein müssen. Wir haben im Endeffekt 2,5 Jahre, wobei das letzte halbe Jahr nicht ganz so war, immer Raute gespielt und alle haben immer gesagt, warum immer noch Raute, Raute, Raute. Aber es hat überragend funktioniert, wenn man die Statistik anschaut. Aber wir haben ja schon gewusst, dass wir mit der Raute in der Bundesliga nicht viel gewinnen werden. Und deswegen war das einfach das Thema, flexibel zu werden, verschiedene Grundordnungen spielen zu können. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir dann eine Ballbesitzmannschaft werden, das werden wir nie werden, weil ich stehe dann trotzdem schon eher für Ballgewinne und schnelles Umschalten. Aber du brauchst halt für gewisse Phasen verschiedene Tools und die Mannschaft wollen wir so weit bringen, dass sie das Richtige für den Moment dann machen.
Wie viel ist da noch von außen fremdbestimmend, sage ich jetzt mal, und wie sehr spürt es auch die Mannschaft auf dem Feld schon? Können Sie das abschätzen, wann ich jetzt wie reagieren muss?
Ja, unser Ziel ist schon, dass die Mannschaft sehr viel selber löst, ja, weil Fußball ist dann trotzdem ein Players Game, oder als Trainer sich gut vorbereitest, aber individuelle Lösungen dann trotzdem brauchst, ja. Also wir wollen dann schon in der Offensive eine flexible Mannschaft sehen, die Räume sieht. Wir haben natürlich 3-4 Varianten, wie wir dann aufbauen. Ja, lösen wir die Viererkette auf im Spielaufbau. Machen wir es mal mit einem Sechser, mit zwei Sechser, das wird durchgegangen, aber im Endeffekt muss die Mannschaft dann entscheiden, wo sind die besten Räume jetzt in der Situation? Ja, und defensiv ist sowieso das ja, seit 2,5 Jahren eine große Stärke von uns, dass das Vorwärtsverteidigen gut funktioniert. Wir lassen den Gegner nicht hinter unserer letzten Linie. Und das haben wir jetzt auch in der Bundesliga gesehen, was für uns ja auch im Vorfeld der Challenge war. Wir haben gesagt, wir wollen so verteidigen wie in der zweiten Liga, was in der Bundesliga ja schwer ist. Und wir haben schon gesehen, dass es funktioniert, aber jeder kleine Fehler halt bestraft wird.
Wie wichtig war Ihnen in diesem Zusammenhang auch die Achse, ich nenne es mal so, zu haben in der Startelf, die auch eine gewisse Erfahrung auch schon mitbringt, also eben mit Filipovic, mit Dressel, der geholt wurde, mit Materna vorher, der Spieler des Jahres oder der Saison vergangenes Jahr war?
Wenn man unsere Mannschaft anschaut, ist es schon 80-90% der Spieler haben noch nie Bundesliga gespielt oder waren noch nie Stammspieler in der Bundesliga. Und da war schon das Ziel, dass wir erfahrene Spieler mit Bundesliga-Erfahrung dazuholen, wie eben gesagt Filipovic und Dressel, die dann schon eine Achse werden sollen.
Ja. Ja, war das auch Ihre Erfahrung, Stefan, vielleicht gerade in den ersten Jahren, aber auch jetzt, weil Sie haben ja auch wichtige Spieler jetzt wieder verloren, wenn ich an den Kapitän denke, an Bacher, an Schulz, dass es in der Bundesliga auf einem gewissen Niveau halt einfach auch eine gewisse Anzahl an Spieler braucht, die Erfahrung an Lebensjahren, aber vor allem auch an Spielen in der obersten Spielklasse haben?
Das ist absolut. Muss aber auch wieder gegenseitig in Aspekt hernehmen und sagen, im ersten Jahr, wo wir aufgestiegen sind, haben wir eher auf Routine gesetzt, auf zweite Bälle gesetzt, viel auf Standardsituationen gesetzt und sind am Ende des Tages oder werden am Ende des Tages leider abgestiegen, haben dann im Jahr drauf richtig umgerannt, haben einige junge Spieler gebracht, haben auch den einen oder anderen glücklichen Transfer getätigt mit Baden-Frederiksen etc. Und waren dann spielerisch dominanter und erfolgreicher. Also von daher, es braucht sicherlich eine Achse. Es braucht sicherlich Erfahrung in der Mannschaft, das schadet nie, aber ich bin jetzt kein Freund davon, dass man sagt, okay, man muss jetzt zig Bundesligaspiele am Feld haben, dass man gut Fußball spielen kann, weil wir werden alle nicht so weit kommen, wenn nicht irgendein Trainer uns einmal ins kalte Wasser geschmissen hätte und gesagt hat, okay, lauf. Der Trainer, mein ehemaliger Trainer, hat immer gesagt, ich setze dich aufs Pferd, reiten muss selber und da hat er nicht ganz Unrecht gehabt, weil ein gewisses Vertrauen in junge Spieler gehört schon auch her.
Wie würden Sie, weil wir gerade bei der Achse des GRK gewesen sind und ich habe es erwähnt, es gab namenhafte Abgänge, die letztes Jahr, glaube ich, schon sowas wie das Gerüst dargestellt haben. Wie würden Sie aktuell diese Achse jetzt benennen?
Beim GRK die Achse?
Nein, bei Ihnen.
Bei uns?
Sie können
jetzt
auch gerne beim GRK
urteilen. Du sagst vom GRK. Nein, unsere Achse würde ich als sehr, sehr gut sehen. Hat sich einerseits schon bewährt, aber auch die Spieler, die dazugekommen sind, Lukas Hintersee übernimmt extrem Führungsarbeit in der Kabine, aber auch am Feld geht er voran. In der Innenverteidigung mit Jamie Lovrens haben wir sicher einen außergewöhnlichen Innenverteidiger bekommen und von daher haben wir eine tolle Achse mit Deska, mit Lovrens, mit Wally Müller, mit dem Kapitän, mit Matthäus de Ferner und Bro Blume und ganz vorne der Lukas Hinterseher und rundherum müssen viele junge, agile Spieler ja, für Furore sorgen und dann hoffen wir, dass wir die einen oder anderen Punkte machen.
Ja, weil Sie jetzt Lukas Hinterseher zweimal erwähnt haben, an dieser Stelle nochmal gute Besserung. Wir hoffen, dass er Ihnen nicht allzu lange fehlt. Inwieweit stellt er diesen ganz klassischen WSG-Transfer dar? Ein Spieler, der, jetzt sind wir doch wieder bei der Erfahrung, aber trotzdem sowohl an Lebensjahren als auch an fußballischer Erfahrung schon sehr viel sammeln konnte und dann eben zurückkommt in die Heimat und dort bei der WSG hoffentlich noch ein, zwei, drei Jährchen die Karriere erfolgreich ausklingen lassen kann.
Ja, er ist ein richtiger Tiroler, auch wenn er viele Jahre im Ausland erfolgreich war. Und es war jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, der Lukas war auf meiner Scouting-Liste und ich habe jetzt die letzten zwei Jahre probiert, ihm an Land zu ziehen, sondern es hat sich eher ergeben. Wir haben uns dann das erste Mal persönlich in ein Gespräch getroffen und wir dachten, okay, das wird eine Viertelstunde, eine halbe Stunde dauern, dass man sieht, okay, wie dick da, er kann sich ein Bild machen von unserem Club. Das Gespräch hat dann zwei Stunden gedauert. Ich war richtig beeindruckt, welche Persönlichkeit der Lukas ist, wie er sich gibt. Und dann hat er ja ein paar Tage schon bei uns mittrainiert, was kein Probetraining war, weil ich kann das nicht der Lukas Hinterseher zu uns zum Probetraining holen, sondern ich habe gesagt, schau das einmal an, du wohnst in der Nähe, er wohnt 8 Kilometer entfernt in Mils, ich sag, schau das an, wie ist der Tag und der Lukas
Nachbar,
ist einmal...
Nachbar, glaube ich, oder?
Ja, nicht unmittelbarer Nachbar, aber er wohnt in der Nähe und von daher hat er es ja angeschaut und ist am ersten Abend nach zwei Trainingseinheiten schon bei mir innen gestanden und hat gesagt, du, das taugt mir voll. Der Trainer ist zu mir gekommen, ich glaube, ja, fast zeitgleich und hat auch gesagt, boah, ein richtiger Führungsspieler, eine richtige Persönlichkeit, der was vorne angeht, der was auch 100% fit ist und deswegen ist der Transfer so zustande gekommen und wir sind sehr glücklich, dass man in der Mannschaft da mal wie jeden anderen Spieler auch natürlich.
Ja, und er passt ja auch zu diesem Tiroler Weg, den man zum Teil gehen muss bei der WSG, aber auch sehr gerne gehen möchte. 14 Tiroler sind, oder 13 plus 1.
Ja.
Sind es jetzt die aus Tirol kommen und jetzt bei der WSG im Kader sind? Macht Sie das stolz? Ist das auch ein ganz klares Ziel?
Es macht mich sehr stolz. Wir haben auch die Zusammenarbeit mit der Akademie intensiviert. Da ist ja der Thomas Krums, das neue Akademieleiter, ist, glaube ich, seit eineinhalb Jahren tätig, macht einen guten Job dort, das haben wir intensiviert. Und natürlich macht es mich stolz. Und wir wollen eben diesen Weg gehen. Wir wollen einen demütigen Weg gehen. Wir wollen den Weg mit Tiroler gehen. Aber am Ende des Tages zählt nachher Ergebnisse. Und das war es mein Trainer, das weiß ich, das war es mal in Tirol. Verliert dreimal 3-0 mit 11 Tiroler, wird da kein Zuschauer ins Stadion kommen oder kriegst du keinen Pokal. Gewinnt dreimal mit 11 Italiener, ist es auch jedem recht. Also von daher macht es die Mischung aus. Und nur, weil man in Tirol geboren ist oder weil man Tiroler ist, wird keiner einen Vorteil haben. Aber es macht mir am Ende des Tages schon stolz. Und ich habe dann oft einmal auch Statistiken rausgesucht, vor allem wenn es erfolgreich wo man sagt, wir haben das Spiel gewonnen und eigentlich waren 6 Tiroler in der Startformation. Also das macht schon stolz und glücklich.
Ja. Ja, und es hilft ja auch, was den Österreicher Topf betrifft.
Absolut.
Dass man die Einnahmen hat.
Ja, absolut. Aber da genügt eben auch Vorarlberger oder Salzburger genauso.
Das stimmt wiederum.
Da muss es gerade Tiroler sein. Nein, auf dem Österreicher Topf sind wir angewiesen. Wir wollen ihn auch, wir wollen uns auch daran halten, weil ich schon eine Aufgabe finde, als Club, wie die BSG ist, dass man auch österreichischen Spielern und in dem Fall auch Tiroler Spielern eine Plattform zu geben.
Also die Heimatverbundenheit ist natürlich da. Man sieht gerne die Tiroler, die bei der WSG spielen. Und in den letzten Jahren hat man sehr oft eben ein kongeniales Duo gesehen mit Ihnen und mit Thomas Silberberger. Und wir haben uns gedacht, wenn Sie heute zum ersten Mal da sind, dann wollen wir auf diese letzten gemeinsamen Jahre ein wenig zurückblicken und lassen einmal noch, obwohl die Telefonate gibt es ja, auch den Ex-Trainer noch einmal sprechen, wie er das alles so erlebt hat bei der WSG und vor allem, wie er auch Stefan Köck erlebt hat.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me?
Ein Baustein ist jetzt weg und wenn der Stefan auch noch wegbrechen würde, ich glaube, das wäre das Worst Case und es darf nicht eintreffen. Aber es ist nicht vorstellbar.
Wunderbare Jahre. Silberberger und Köck gemeinsam die personifizierte WSG Tirol. Wartens wäre nicht Wartens ohne die Arbeit, die die beiden geleistet haben und leisten. Köck schaut drauf, dass der Verein immer weich landet.
Er ordnet alles, er bespricht alles 2 bis 3 Mal, wenn nicht 4 Mal. Also es ist dann schon so, dass man wenn man mit ihm über ein Thema diskutiert, dass man vielmals das Gleiche hört und dann muss man sagen, stopp, Köcke, das hat keine Chance auswendig.
Auch im Moment des Erfolgs bleibt Zeit für Rationalität. Noch schnell die Kleidung in Sicherheit bringen, denn Stefan Köck ahnt es schon.
Und jetzt da,
es ist schon passiert.
Ich kenne sie ja relativ gut, die Jungs, und das habe ich befürchtet. Und es ist mein Job, immer ein bisschen vorausschauen, und deswegen habe ich mich jetzt wenigstens ein Leiberl und meine Jacke gerettet.
Gerettet haben sich die Tiroler bis jetzt auch jedes Mal in der Liga. Regelmäßig gelten sie als Abstiegskandidat Nummer 1, um dann doch den Klassenerhalt zu bejubeln. Es ist aber, so viel ist fix, ein nervenzehrender Job, der selbst Freundschaften ans Limit bringt.
Es hat auch mal Phasen gegeben, wo wir drei Wochen lang haben wir uns über Drittpersonen ausrichten lassen, wo so andere so von sich gibt oder was er haben will. Und dann bin ich zu ihm im Büro rein und habe gesagt, Steff, geh weiter, pack zusammen, jetzt fahren wir auf ein Bier.
Köck schon einer, der auch einstecken kann. Hinfallen, aufstehen, Flinserl richten.
Steff war früher schon irgendwo ein wilder Hund. Glaube ich, hat er auch sein wollen. Und wie gesagt, in der Zeit, wo er das Ohrringel gehabt hat, da waren wir uns eigentlich gegenseitig suspekt. Wir haben uns geschätzt, aber wir waren nie dicke Freunde. Das sind wir erst danach geworden bei der WSG, wo wir die WSG gemeinsam bis in die Bundesliga geführt haben.
Suspekt ist zu manchem auch der Erfolg der WSG. Aber das ist kein Zufall. Diese wunderbaren Jahre sind das Ergebnis harter Arbeit.
Also Stefan, Sie wären ihm suspekt gewesen. Lag es am Flinserl?
Nein, an dem lag
es glaube ich nicht. Gibt es
das noch? Nein, das gibt es nicht mehr. Jetzt habe ich Alter erreicht, oder schon ein paar Jahre habe ich Alter erreicht, wo ich mich von dem distanziert habe. Nein, der Silvio und ich, wir haben tatsächlich ja einige Zeit in der gleichen Mannschaft gespielt. Das war beim FC Tirol, das war in Wörgl. Ich glaube, er ist mir immer noch ein bisschen sauer, weil einmal habe ich einen eigenen Mitspieler verletzt. Es ist unglücklich gelaufen. Aber da habe ich ihn leider Gottes eben, wie gesagt, als Mitspieler verletzt. Und vielleicht ist er da ein bisschen nachtragend noch.
Ja, also da gab es die modische Sünde des Flinserl. Sie haben jetzt geschmunzelt. Wir haben natürlich von Ihnen gerne auch was mitgebracht, so machen wir das nämlich bei uns bei Sky. Da gibt es, also frisurentechnisch, wobei man weiß ja nicht, heutzutage kann das ja auch wieder in Mode kommen.
Das kann ich erklären. Das
haben wir. Bitte.
Da haben wir mit einem Xandi Schriebel ausgemacht, wenn wir uns für den UEFA Cup qualifizieren, dann färben wir uns die Haare. Und das ist dann so gewesen.
Ja, und der Iro war auch irgendwie.
Der war damals ihn.
Ja, wie gesagt, aber vielleicht kommt er ja wieder.
Ja.
Gibt es heutzutage auch noch Wetten, was Frisuren betrifft? Also beim Aufstieg zum Beispiel war irgendwie, manche schließen da ja auch Wetten.
Nein, ich habe keine Wett abgeschlossen. Der Co-Trainer hat zwei Monate geredet, dass mir die Trainerkollegen die Haare schneiden werden, aber das hat dann nicht stattgefunden.
Es soll ein Sturmtrainer mal passiert sein, der wurde dann, wurde dann rasiert vor laufenden Kameras, hat eher schwierig ausgesehen. Wir wollen jetzt nicht zu sehr in der Vergangenheit wühlen, Stefan, aber trotzdem, was ist denn für Sie, und vielleicht machen wir es menschlich auf der einen Seite, aber vor allem auch beruflich die größte Veränderung, seit Ihr Kompagnon jetzt nicht mehr Silberberger, sondern Semlitsch heißt?
Da will und kann ich jetzt eigentlich gar nichts Großartiges sagen, weil einerseits war das in Silber gegenüber despektierlich oder würde ich jetzt irgendjemanden hinaufheben und das will ich eigentlich nicht, weil sie alle beide einen super Job machen. Der Silber hat es über 11 Jahre bewiesen, welch guter Trainer ist, welch lässige Persönlichkeit er ist, und der Philipp ist jetzt 2 Monate in Wartens und schließt dann nahtlos an, und wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, ich würde jetzt irgendetwas bewerten, das glaube ich, würde beiden nicht gerecht werden.
Wie schaut es mit dem Sport aus? Der Thomas Silberberger hat uns auch erzählt, was sie auch vereint hat, ist, dass sie zumindest hin und wieder, wenn sie intensive Phasen hatten, Sport gemeinsam getrieben haben. Kann da Philipp Semlitsch mithalten?
Absolut. Wir haben gerade heute in der Früh einen Morgenlauf gemacht von nach dem Aktivieren. Ich muss sagen, er ist fitter wie ich.
Tatsächlich. Wie war das bei Thomas Silberberger?
Silvi war auch einmal noch eins fitter. Am Radl sind wir beide an die Grenzen gestoßen. Wir sind ja einmal am Gardasee gefahren und einmal die Bodensee-Rundfahrt. Da sind wir beide an die Grenzen gestoßen. Aber ich würde jetzt einmal sagen, die zwei Burschen haben das ähnliche Fitnesslevel und ich hink leicht hinterher. Aber das ist wahrscheinlich auch meiner Statur zu verdanken.
Ja, und ich wollte Sie jetzt unter den Tisch fallen lassen, weil Sie es erwähnt haben, diese Radltour, das war eben, als der Aufstieg geglückt ist in die Bundesliga 2019. Und wie mir geflüstert wurde, das hätte ja eigentlich auch jetzt stattfinden sollen. als die WSG einmal mehr gerettet wurde oder sich selbst gerettet hat und in der Bundesliga verblieben ist. Diese Tour steht aber noch, glaube ich, aus.
Ja, ich habe es nicht abgewoben. Oder? Das Kai hat ihn abgewoben, der Peter Stöger hat ihn abgewoben. Also von daher war jetzt keine Möglichkeit, weil mein neuer Trainer hat natürlich Spielerwünsche geäußert und wir wollten natürlich so schnell wie möglich die Mannschaft zusammen haben. Uns fehlen jetzt noch zwei Spieler, dass wir sie zusammen haben, aber wir haben einen guten Kern. Und der Silvi, glaube ich, hat auch alle Hände voll zu tun gehabt, sowohl bei der Admira als auch, dass er da bei euch gut reinfindet.
Genau, so sieht's aus. Und weil Sie diese zwei Spieler erwähnt haben, die Ihnen noch fehlen, also im Moment sind es 23 Kaderspieler, wobei zwei raufgezogen wurden. Jetzt haben Sie gesagt, der Trainer hat Ihnen schon den einen oder anderen Wunsch mitgeteilt. Wie sieht der aus und wie machbar ist das auch?
Das glaube ich, brauche ich da alles nicht sagen. Das ist, glaube ich, gar nicht anders. Die Trainer haben immer Wünsche. Ich habe gesagt, ich warte noch, bis er mal über Sky seine Wunschlisten für den Weihnachtsbaum bekannt gibt. Wir sind noch beim Diskutieren, was wir machen. Wenn man heute das Spiel zum Beispiel hergeht und analysiert oder schaut, ist die Verletztenliste, jetzt muss man schauen, was ist mit Lukas Hinterseher, weil man dann möglicherweise vorne wieder was machen sollte, wenn sich morgen in der Defensive was auftut, dass sich einer verletzt oder dass man einen Spieler verliert. Dann müssen wir dort reagieren. Was ich sagen kann, ist, wir haben im Auge. Was ich sagen kann, ist, dass wir auch in einer oder anderen guten Jungen von der zweiten Mannschaft, von den WSG Juniors, dabei haben im Trainingsbetrieb seit Beginn der Vorbereitung und die Jungs das gut machen. Und wenn wir was machen, machen wir definitiv etwas, was uns sofort hilft, was der Mannschaft hilft, was aber auch charakterlich in die Mannschaft passt. Und ansonsten werden wir schauen, dass wir von unten was nachziehen.
Ja, Babic und Collins sind die zwei, die Sie jetzt erwähnt haben, die ihm raufgezogen wurden. Trotzdem, wir sehen hinter uns die zwei Herren, die im Idealfall noch gefunden werden sollen. Wir haben es jetzt einfach mal so genannt, der eine sollte ein Innenverteidiger sein, im Idealfall, und der andere links außen, der offensiv ein bisschen unterstützen kann. Sie wackeln schon mit dem Kopf. Inwieweit ist es dann ein Entweder-Oder oder ein, okay, wenn ich für den einen viel Geld ausgebe, dann muss ich halt bei der anderen Position dann vielleicht eben kreativ sein mit jungen Spielern, die dann eine Chance bekommen.
Das entspricht ganz klar der Tatsache, weil man natürlich auch die wirtschaftliche Komponente nicht aus den Augen lassen bei der WSG Tirol, und das macht mich sehr, sehr stolz, weil gerade in Tirol sind wir irgendwo gebrannte Kinder, da waren ja einige Konkurse etc. Und das ist bei der WSG, ich kann mich jetzt Jahrzehnte nicht erinnern, dass die WSG irgendwo mal Schulden gemacht hat oder nicht nach Budgetzahlen gehandelt hat, und deswegen ist es korrekt, die Aussage, wenn man sagt, okay, man investiert in eine Position oder in eine Spieler etwas mehr, dass dann der zweite Spieler eventuell ein junger Spieler wird, ein etwas günstigerer Spieler, was aber nicht heißt, dass er ein schlechter Spieler ist. Wenn ich die Positionen sehe, da variieren wir, also da haben wir noch keine Einigkeit, der Trainer und ich. Er hat mir gerade, wo das Rapidspiel aus war und wo wir eben die zwei Verletzten zu beklagen hatten, hat er gesagt, ich glaube, jetzt, da werden wir vorne auch was schauen müssen. Also wir haben im Markt im Auge, und ich freue mich, weil ich gehe davon aus, dass extrem viele Leute heute Sky schauen, und dann wäre ich ja morgen relativ viele Spieler operiert.
Gut, und wollen Sie noch was dazu sagen? Oder ist
das Profil? Ich lasse mich überraschen, was aus einer kommt.
Ist einmal eine neue Herangehensweise, oder? Gerne. Können Sie mit dem Didi mal besprechen.
Über Tag und Tore.
Ja, absolut.
Inwieweit schlagen da auch in Ihnen, Gerhard, oft einmal zwei Herzen? Jetzt haben wir gehört, es sollen natürlich auch die Jungen die Chance bekommen. Manchmal muss man aus finanziellen Gründen auch so handeln. Sie waren selbst jahrelang in der Akademie des WRC, haben wir schon erwähnt, tätig. Es sind ja jetzt auch beim WRC viele Spieler, die Sie unter Ihren Fittichen hatten. Wir haben es aufgeschrieben, heute Kolsek, der heute sein Debüt, glaube ich, in der Startelf gegeben hat, Pascal Müller, Jasic, Schweratschnik etc. Also wie sehr möchte man als Trainer ja auch den Jungen die Möglichkeit geben, aber am Ende des Tages zählen ja oft die Ergebnisse.
Ja, es ist immer zweischneidig. Was sind die Ziele von einem Verein? Ich sage einfach, durch die Punkteteilung durch Ober- oder durch den Meistergruppe- und Quali-Runde ist es halt dann in Österreich trotzdem sehr, sehr schwer, dass du sagst, du gibst jetzt einem Jungen länger die Chance. Ja, ich glaube, dass das mit der alten Tabellenstruktur einfacher gewesen wäre, weil da war man 10 Runden Verschluss vielleicht schon gerettet, nehmen wir nach oben, nehmen wir nach unten, und dann hat es halt geheißen, so, der Junge spielt jetzt einmal fünf Spiele. Ja, aber im Endeffekt geht es nicht um jung oder alt, es geht um gut oder ja, noch besser, sagen wir mal so. Ja, es ist dann ja auch gerade, was braucht man, was für eine Position sind noch offen. Ja, meistens hilft es dann, ja, wie soll ich sagen, trotzdem, wenn man eine eigene Akademie hat, ja, weil dann mehr Zugriff auf den Jungen hast. Es ist dann trotzdem schwierig für die kleineren Vereine, junge Spieler zu holen, die auch dann ablösen und so kosten. Also es ist dann ja ein zweischneidiges Thema, finde ich.
Hat sich da trotzdem beim Thema Akademie Ihrer Meinung nach in den letzten Jahren doch was getan in Österreich? Oder noch zu wenig?
Nein, das kann ich jetzt von der Ferne schwer beurteilen. Ich kann nur von meiner Zeit reden, die ist jetzt aber jetzt auch schon wieder 3-4 Jahre her, beim WRC, wo wir dann ein richtig cooles Trainerteam damals auch gehabt haben, wo wir alle das Gleiche gedacht haben, wo wir dann wirklich, wie bereits erwähnt, den einen oder anderen Jungen durchgebracht haben. Ja, man sieht es dann auch in den U-Nationalteams, dass man sich für mehr Ereignisse qualifiziert, aber ich glaube, unterm Strich haben wir trotzdem für die Jugendausbildung Infrastrukturprobleme in Österreich.
Ja. Können Sie die Meinung teilen?
Jein. Natürlich haben wir, wie in der Liga, gibt es natürlich die größeren Clubs, wenn ich da jetzt an Red Bull Salzburg und Rapid, Sturm Graz etc. denke, glaube ich schon, dass auch Infrastruktur und die Akademien richtig gut sind. Bei uns in Tirol ist zum Beispiel mit der Infrastruktur extrem schwierig, aber wo ich in den letzten 2 Jahren auch einen riesigen Aufschwung wahrnehme und auch das dann wieder, auch wenn es im Jugendfußball nicht die Priorität ist, aber am Ende des Tages zeigst du dann auch die Tabelle wieder und zeigst auch wieder der Output der Spieler. Von daher finde ich schon, dass wir uns da gegenüber anderen Akademien oder ausländischen Akademien da nicht unbedingt verstecken müssen, sondern dass wir da schon eine gute Rolle einnehmen. Aber, Entschuldigung, Infrastruktur etc., es gibt eben auch da eine Zweiklassengesellschaft wie in der Bundesliga, wo man sagt, okay, die Großen und die etwas Kleinen, die was aber trotzdem einen guten Job machen.
Ist das, was Sie vielleicht auch gemeint haben, dass es eben diese Zweiklassengesellschaft gibt oder...
Nein,
was meinen Sie mit Problemen?
Infrastrukturprobleme sehe ich einfach bei unseren Lokalrivalen, die Probleme haben, wo die zweite Mannschaft trainiert. In Kärnten haben wir Probleme mit den Plätzen. Das Wichtigste, um junge Spieler auszubilden, sind einfach die Fußballplätze. Ja, natürlich gibt es die ein oder andere schon, die richtig gute Infrastruktur haben, aber da ist für mich die Zweiklassengesellschaft ist aber dann so zu so und nicht in der Mitte geteilt.
Aber trotzdem, Sie waren ja beide auch aktiv, auch in der obersten Spielklasse. Also Stefan, wenn man das auch da mit eben vor 20 Jahren vergleicht?
Ja, die Qualität hat sich unheimlich gesteigert, so ehrlich muss ich sein. Also ich wäre oft einmal beim Torschauen schummiert. Nein, also wir haben schon auch Fußball spielen können und wir haben schon auch gut Fußball gespielt, aber es ist, glaube ich, nicht nur in Österreich so, sondern es ist international so, dass es immer intensiver wird, dass man immer noch mehr rausholt, dass die Athletik eine große Rolle spielt, dass die Sprintfähigkeit eine große Rolle spielt. Und ja, ich gehe sogar noch vor meiner Zeit zurück, wo sie die Stutzen teilweise unten gehabt haben, wo wir noch keine Schimmerdecke gebraucht haben, wo man oft einmal meint, man ist in der Slow Motion daheim. Und wenn man das heute sieht, also 11, 12 Kilometer ist da nachher schon oft Standard und gerade jetzt so bei diesen Temperaturen, wie sie aktuell herrschen, da muss man auch vor die Jungs den Hut ziehen. Und deswegen glaube ich, dass das Produkt der österreichischen Bundesliga ein richtiger Gutes ist, dass wir uns da vielleicht oft einmal zu sehr unter den Chef stellen, sondern dass wir schon stolz sein können, was da passiert ist in den letzten Jahren.
Ja. Wir haben da gerade gestern zu dem Thema im Trainerteam kurz diskutiert und dann hat der Trainerkollege gesagt, dass das Training ist heute feiner geworden, aber am Wochenende musst du unglaublich fit sein.
Ja, also hat halt jede Zeit ihre Vor- und ihre Nachteile. Weil Sie die Bundesliga an sich angesprochen haben, jetzt auch, wie sie sich entwickelt hat. Man sieht ja auch mit 4 österreichischen Teams, die international im Herbst bestreiten werden. Das freut, glaube ich, ganz Fußball Österreich. Wenn wir jetzt bei der Admiral Bundesliga bleiben wollen, in diesem Produkt Bundesliga, welche Rolle soll da die WSG auch spielen? Kann sie auch spielen? Ich habe schon vorher gesagt, 6 Jahre in Folge in der Bundesliga geblieben, einmal mit Mithilfe von Mattersburg. Mhm. Aber das
natürlich streben wir irgendwo einmal den nächsten Schritt zu machen. Der nächste Schritt muss nicht unbedingt gleich Top 6 sein, sondern der sollte nachher schon so weit sein, dass man sagt, man arbeitet sich einen Strich heran. Als andere wäre aus heutiger Sicht jetzt vermessen, aber wir sind schon so ehrgeizig, dass man sagt, wir müssen den Verein weiterentwickeln. Ich bin der Meinung, wir haben es in den letzten Jahren schon einigermaßen geschafft. Wenn ich mich nochmal an diesem besagten Tag Tag, an den ich mich eigentlich nicht mehr gerne erinnere, aber zurückdenke, da bin ich am nächsten Tag mit dem Tommy im Büro gesessen, mit dem Silberberger Tommy, und wir haben im Flipchart aufgeschrieben, die Spieler, was unter Vertrag waren für die zweite Liga oder unter Vertrag gewesen wären, das waren 5 Stück. Das war jetzt in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert. Wir wären definitiv nicht gleich wieder oder hätten gleich wieder attackieren können auf einen sofortigen Wiederaufstieg, so ehrlich muss man sein, aber wir hätten eine Struktur gehabt, wo man in der zweiten Liga ordentlich mitspielen kann, auch mit dem Budget, was wir dann zur Verfügung hätten. Aber es ist nicht unser Ziel, dass wir die nächsten Jahre immer nur so um den Klassenhalt herum kämpfen, sondern dass wir uns in allen Bereichen, das ist die Infrastruktur, das ist die Entwicklung junger Spieler, das ist eben auch der Anteil Tiroler Spieler mit der Spielidee, was der Trainer, das Trainerteam mit dem Club erarbeitet hat, dass wir da eben sukzessive uns verbessern und dann irgendwo einmal den nächsten Step machen, was aber nicht gleich heißt, vom Abstiegskandidaten Nummer 1 in die Top 6 rein, sondern zum Strich herantasten.
Auch Fanzuspruch, inwieweit ist auch das etwas, das Sie noch auf Ihrem Zettel haben, muss ich sagen, wenn ich dann irgendwann mal zurückblicke, möchte ich auch spüren, dass da was weitergegangen ist?
Das ist ein Riesenwunsch und da bin ich oft einmal mit meinem Latein am Ende, muss ich ganz ehrlich sagen, weil jetzt sind wir 6 Jahre in der Bundesliga oder 6. Jahr in der Bundesliga. Ich bin der Meinung, dass wir schon durch ehrliche Arbeit uns bewiesen haben, dass wir da dazugehören. Und die Tiroler das eigentlich viel zu wenig annehmen, aus meiner Sicht. Da gehe ich jetzt einmal her, ich muss ein WSG-Label anziehen oder ich muss jetzt unbedingt der WSG-Fanat sein. Aber ich höre Tag für Tag, Woche für Woche in Tirol vom Unterland bis ins Oberland, wie wichtig ist, dass wir einen Bundesligisten haben. Da kommt Red Bull Salzburg, da kommt der GRK, da kommt Rapid, da kommen tolle Vereine, tolle Mannschaften. Und wir bringen die Zuschauer nicht ins Stadion. Also da bin ich mit meinem Latein am Ende. Wenn ich heute in der Allianz Arena in Hütteldorf da einige, das ist halt Fußball, das ist Emotion, da ziehst du die Gänsehaut auf. Und ist natürlich für unsere Spieler dann auch damals schwierig, wenn du zu Hause eben vor geringer Kulisse spielst und dann auswärts eben heute, glaube ich, waren es 15.000, aber ist für die Jungs nachher nicht immer so einfach, das zum Händeln.
Apropos Allianz Arena, es gab ja ein Highlight diese Woche für die WSG Tirol, das Testspiel mit dem großen FC Bayern München. Das Ergebnis liest sich jetzt mal gar nicht so schön und auf der anderen Seite vielleicht auch wieder durch, weil manche würden vielleicht sagen, okay, gegen den FC Bayern München kann man auch eine Packung bekommen. Und vor allem sollen ja alle recht zufrieden gewesen sein mit dem Auftritt. Was war das für ein Erlebnis für den ganzen Verein? Und was sagt das eben auch aus über die WSG, dass der FC Bayern München anfragt und sagt, wir würden gern, bevor es bei uns losgeht, am kommenden Wochenende testen?
Ich fange mal mit dem Ergebnis an. Natürlich, wenn man heute 3-0 siegt, dann sagt man, ja, wir haben verloren, 3-0, klares Ergebnis. Nur wenn man sich alle Statistiken anschaut, Transfermarktwerte, wenn man sich Budgets anschaut, wenn man sich anschaut, die infrastrukturellen Möglichkeiten, wenn man sich anschaut, ich habe nachher gehört, das ist die Qualität, was wir Österreicher oft einmal haben, dass wir uns selber schlechter machen. Wir sind jetzt nicht daran gefahren und gesagt, okay, juhu, wir haben leider 3-0 verloren oder wir haben 3-0 verloren. Aber Faktum ist, ich habe gehört, dass die mit der B-Mannschaft gespielt haben, da war Davis, da war Kingsley Coman, da war echt Eier drinnen, war Konrad Leimer, ein toller Spieler, österreichischer Nationalspieler und das war von Bayern die B-Mannschaft laut manchen Medien oder manchen Personen und da wäre ich mich schon dagegen. Ich finde, dass unsere Jungs ein richtig gutes Spiel gemacht haben, dass sie einen guten Gegner abgegeben haben für Bayern München und auf die zweite Frage, oder wie stolz mich das macht, dass uns das gelungen ist, das macht mich sehr stolz. Bin jetzt intern zumindest nicht für einen Spruch verlegen und habe dann gesagt, vor 20 Jahren, wo ich angefangen habe, haben wir gegen Rosenheim gespielt oder jetzt fahren wir nach Unterhaching und spielen gegen Bayern München. Mein nächstes Ziel ist Real Madrid und Barcelona, aber dann höre ich wirklich auf.
Das heißt, von was für einem Zeitraum sprechen wir dann?
Ich weiß nicht, wie schnell sowas geht. Nein, aber natürlich kann man ein bisschen intern flachsen und ja, ich sehe es als riesen Auszeichnung. Es war natürlich auch dem geschuldet, dass sie mit Christoph freuen, dass sie ein gutes Verhältnis haben, in Christoph sehr schätze und sie vor dem Cup-Auftritt in Ulm einen Gegner gesucht haben aus Österreich und da hat sich die WSG dementsprechend angeboten und ja, ich glaube, es war für unsere Spieler, es war für den Club, es war für uns, für ihn persönlich, auch für mich ein tolles Erlebnis.
Ja, und diese guten Beziehungen, die wären ja auch dadurch erkennbar, dass es einen Leihspieler der Bayern gibt mit Jamie Lawrence zum einen und zum anderen, dass der Sportdirektor des FC Bayern München auch recht positiv, glaube ich, über sie spricht.
Ja, es war eine sehr lustige Zeit. Wir waren junge Burschen, haben da die ersten Sporen verdient als Profis. Ja, war eine coole Zeit damals in Tirol. Der Tiroler Fußball war da sehr, sehr gut in der Zeit. Und der Kücki macht es jetzt richtig gut, schon seit einigen Jahren mit Wattens, mit einem kleinen Budget. Holen sie richtig viel raus, haben sie etabliert in der österreichischen Bundesliga. spielen einen guten Fußball, haben wir heute gesehen, sie wollen Fußball spielen, also macht einen super Job.
Also lobende Worte von Christoph Freund. Begonnen hat er diese Aussage mit der gemeinsamen Zeit damals in Tirol. Er war, glaube ich, WSG Live-Spieler oder wie war es damals, wie sie einander?
Er war erst vom FC Tirol verpflichtet worden und ist dann zur WSG verliehen worden, aber wir waren beim FC Tirol und dem Kurt Jahre schon zusammen als junge Burschen. Also der Christoph hat damals, kann man sich heute schwer vorstellen, ich glaube, so lange Haar gehabt. Und jetzt, da wo ich das Wiedersieg von Christoph, wundert es mich weniger, weil wie wir am Dienstag vom Spiel heimgefahren sind, ruft er mir am Parkplatz zu und alles Gute für Doc und Tore am Sonntag. Und dann denke ich mir, woher weißt du das? Das habe ich eigentlich niemandem erzählt. Aber jetzt ist mir klar. Ja.
Hat seine Kontakte überall hin.
Ja.
Jetzt haben wir viel über Träume auch gesprochen. Also Stefan Köck, das sagen wir jetzt einmal so, der steht da morgen überall, träumt davon, dass er irgendwann mal ein Testspiel gegen Real Madrid. Und nein,
Entschuldigung, muss ich einwerfen, ich bin eigentlich ursprünglich Barcelona-Fan, deswegen ist so. Real Madrid oder Barcelona. Also Barcelona ist dann die Fahnenstange für mich. Und da, das war nachher wirklich der Zeitpunkt, wo ich sage, da muss ich es lassen.
Okay. Also FC Barcelona oder Real Madrid, hauptsächlich Spanien. Wenn wir jetzt gerne über Träume bei Ihnen sprechen, wir haben heute auch gemeinsam alle Spieler der Tore gehört. Da hat ein Trainerkollege Robert Gauss gesagt, als Trainer darf man eigentlich nie träumen. Ich hätte jetzt trotzdem ganz gern, dass Sie träumen. Was jetzt, bleiben wir mal bei der aktuellen Saison, was diese Bundesliga-Saison mit dem GRK betrifft. Was soll am Ende des Tages, und das muss jetzt gar kein Ergebnis sein, sondern vielleicht auch Erkenntnisse, nach dem ersten Jahr GRK in der Bundesliga mit Ihnen als Trainer stehen?
Nein, Erkenntnisse. Also im Endeffekt haben wir jetzt in den 3 Spielen gesehen, dass wir konkurrenzfähig sind, dass wir richtig gute Leistungen gebracht haben. Wir müssen das einfach nur noch in Tore und in bessere Ergebnisse ummünzen. Wir wollen dann nach der Lernphase schon konstante Leistungen am Platz bringen, wo wir über 90 Minuten gut spielen, nicht immer ein paar Minuten brauchen, bis wir ins Spiel kommen. Ja, Realität, ich lasse die Träume weg, Realität wird trotzdem sein, dann die Quali-Runde, es wird dann wieder eine Herausforderung für alle, für die Spieler, für die Trainer. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu den Träumen. Und wenn am Ende des Tages dann ein einstelliger Tabellenplatz ist, dann haben wir gut geträumt.
Das wäre schön, die Lernphase, die Sie jetzt auch nochmal erwähnt haben. Haben Sie die für sich mit Ihrem Trainerteam auch definiert, dass man sagt, okay, es ist jetzt August, bis Oktober dürfen die Buben lernen und dann irgendwann...
Das Ziel ist schnell zu lernen. Wir haben es einmal definiert bis zur Länderspielpause. Ja, dann hast du 5 Spiele, dann kannst du einmal einen Strich ziehen, dann kannst du in eine gute Analyse gehen. Und dann schauen wir, wer hat schnell gelernt, wer muss noch ein bisschen oder in welchen Phasen müssen wir noch besser werden. Ja, das wird so die Challenge sein. Aber ja, irgendwann sollte die Lernphase dann schon vorbei sein, weil ja, dann wird es wahrscheinlich auch trotzdem irgendwann mehr auch um Ergebnisse gehen. Es ist einfach so im Fußball.
Gibt es auch Meilensteine, die Sie da vielleicht definieren auf diesem Weg?
Nein.
Jetzt haben wir am Ende des Jahres den einstelligen Tabellenplatz.
Das haben wir gesagt, das ist ein Traumziel.
Ach so, Entschuldigung. Wieder nicht aufgepasst.
Ja. Nein, Meilensteine gibt es gar nicht. Also wir wollen, das war vor der Saison klar, unsere defensive Stabilität, was wir in den letzten 2 Jahren überragend an Punkt gebracht haben, in die Bundesliga bringen. Gelingt uns teilweise. Das Learning ist jetzt, wenn du einem Gegner eine kleine Chance gibst, ist da. Das war in der zweiten Liga nicht so. Aber wir haben es zu 90% richtig gut gemacht. Und in der Offensive hat es mich wirklich auch schon überrascht, dass wir jetzt in der zweiten Halbzeit gegen Blau-Weiß Linz ein hervorragendes Positionsspiel am Platz gebracht haben, wo wir wirklich erst in der Vorbereitung, seitdem wir beim GRK sind, daran gearbeitet haben. Und das sollte dann schon das Ziel sein, dass wir das konstant Woche für Woche am Platz bringen.
Ja, und das werden ja intensive Wochen für die Bundesligisten in den kommenden Wochen, vor allem eben auch für die 4, und da kommen wir jetzt wieder zu dem übergeordneten Thema, das wir schon kurz angerissen haben, zurückkommen, die auch international antreten dürfen. Stefan, was sagt auch das aus, dass Österreich fix 4 Vertreter hat in den diversen Liga-Phasen mit eben Sturm fix in der Champions League, Salzburg hoffentlich auch und die anderen beiden hoffentlich in der Europa League?
Das spiegelt genau das, was ich vor ein paar Minuten gesagt habe, dass wir uns da selber nicht schlecht machen müssen, sondern im Gegenteil, dass wir auch international gut aufzahlen können. Und ich glaube und ich bin überzeugt, dass die 4 Teams uns richtig gut vertreten werden. Ich hoffe, dass wir viele Punkte machen für die 5-Jahres-Wertung. Und ich werde mir auf alle Fälle die Spiele anschauen und bin da als Österreicher Patriot und freue mich über jeden Erfolg.
Genau. Also Sturm hat es ja noch ruhig. Da geht es dann erst Mitte September los mit der Ligaphase in der Champions League. Die anderen drei müssen jetzt in der kommenden Woche im Playoff ran. Die Champions League Playoff-Spiele, die sehen Sie natürlich bei uns, vor allem dann mit dem Höhepunkt, nämlich dann die Woche darauf mit dem Rückspiel der Salzburger, das Sie natürlich bei uns am Dienstag live sehen gegen Dynamo Kiew. Da wird dann in der Champions League auch Lothar Matthäus wieder im Einsatz sein. Gernot, habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Da gibt es ja auch was, oder? Ist der eigentlich schuld, dass ihre Bundesliga-Karriere ein halbes Jahr später begonnen hat? Er hat damals bei Rapid ja mal gesagt, nicht so viel in ihn gesehen, offensichtlich.
Ja, es war so die Zeit. Ich bin von Spital aus der Regionalliga direkt zu Rapid gewechselt, was ja dann eine andere Welt war. Rapid hat damals, wenn wir beim Thema waren, auf Junge gesetzt. Habe da meine Chancen gekriegt, auch in der Vorbereitung, und war am Anfang auch immer auf der Bank, aber ich weiß nicht, nach wie vielen Runden der Trainerwechsel war. Und mit dem Lothar Matthäus sind drei ältere Spiele, ich glaube, so war zig Boschner und auch wer mitkommen, und somit war mal meine Karriere und der Lothar Matthäus beendet.
Genau, und so hat es dann noch ein bisschen gedauert und war dann erst bei Austria Salzburg soweit, dass das Bundesliga-Debüt geglückt ist. Da haben wir nochmal schöne Fotos rausgegraben aus der Jugend. Fast nicht zu erkennen, aber wenn man genau hinsieht, doch ein bisschen. Wie gesagt, der ist jetzt bei uns dann wieder im Einsatz als Sky-Experte. Da vielleicht noch eine Botschaft, die wir ihm schicken können, nachdem wir heute ja quasi schon allen Trainern, Sportdirektoren also etc.
Ich kann ihn mal fragen, ob er meinen Namen noch kennt.
Genau, ob er sich erinnern kann. Wir werden das nachholen. Vielen lieben Dank an die beiden Herren für den Besuch. War, ich finde, sehr spannend, sehr viel Interessantes dabei. Alles Gute für die jeweiligen Aufgaben mit den beiden Vereinen. Auf der einen Seite WSG Tirol und den GRK. Mögen die Traumziele und auch die realistischen Ziele in Erfüllung gehen und möge der Trainer all seine Wünsche erfüllt bekommen. Vielen lieben Dank. Danke auch an Sie, dass Sie auch heute wieder dabei gewesen sind bei Talk und Tore. Und wie gesagt, es wartet eine spannende Fußballwoche auf Sie bei Sky. Bleiben Sie uns treu, machen Sie es gut und bis bald.